Einen schönen Morgen wünsche ich euch. Ich finde, es ist ein großes Vorrecht, an diesen Gott zu glauben, der uns einen so einen langen Liebesbrief hinterlassen hat. Und ich darf heute Morgen wieder einen ganz kleinen Abschnitt aus diesem Liebesbrief mit euch anschauen. Gerhard hat ihn schon vorgelesen, 1. Timotheus, das 5. Kapitel, die ersten 16 Verse. Als nun Paulus Timotheus in Ephesus zurückließ und ihm dann später den ersten Brief schrieb, so glaube ich, hatte er zwei ganz große Anliegen. Erstens soll Timotheus gewissen Leuten verbieten, keine Fremden zu lehren, zu verbreiten und sich nicht mit Legenden oder Geschlechtsregistern beschäftigen und herumstreiten. Er soll aufdecken, was der gesunden Lehre widerspricht. Und das zweite Anliegen, er soll wissen, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das eine können wir im ersten Kapitel oder haben wir im ersten Kapitel gehört und gelesen und das zweite im vierten Kapitel. Es geht also darum, erstens um die gesunde Lehre und um das gute Verhalten in der Gemeinde. Oder anders gesagt, wie gehen wir miteinander um? Timotheus soll in Ephesus korrigierend eingreifen. Und dadurch ist er mit den allen möglichen Menschen konfrontiert. Mit älteren Männern, mit jüngeren Männern, mit alten Frauen und mit jüngeren Frauen. So wie es in den ersten zwei Versen es heißt, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Einen älteren Mann, wenn er ihn ermahnen muss, bei der gesunden Lehre zu bleiben, oder nichts dazu zu tun, nichts wegzulassen, soll er milde mit ihm sein. Er soll ihn weise korrigieren, mit allem Respekt, so wie wenn er mit dem eigenen Vater reden würde. Respektvoll in aller Liebe. Die jüngeren Männer soll er wie Brüder behandeln, auf einer Ebene mit ihnen, nicht von oben herab, als wie wenn er einer von ihnen wäre. Und ältere Frauen soll er so behandeln wie Mütter, in aller Ehrfurcht. Und Jüngere wie Schwestern, mit allem Anstand und aller Keuschheit. Und da glaube ich, dass gemeint ist, er soll sich vor jeder falschen Vertraulichkeit in Acht nehmen. Und er soll Situationen meiden, die falsch verstanden werden könnten und falsch gedeutet werden könnten, damit ihm hier der Teufel nicht einen Fallstrick drehen kann. Nach Titus, also nach dem Titusbrief im zweiten Kapitel, ist es sowieso besser und idealer, wenn ältere Frauen die Jüngeren anweisen. Dort schreibt Paulus dem Titus, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heilige geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Und jetzt kommt's, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch und häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Timotheus soll also allen in Liebe, mit Respekt und aller Annahme begegnen. Und genauso sollen auch wir uns in Liebe, mit Respekt und aller Annahmen begegnen, als Geschwister in der Gemeinde. Und zwar einerseits die Jüngeren natürlich zu den Älteren und die älteren Geschwister zu den Jüngeren. Zur Gemeinde Gottes gehören sowohl kleine Kinder, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ledige, verheiratete, ältere Menschen, alleinstehende, Verwitwete. Alle sollen wir uns mit Liebe und Respekt mit Annahme begegnen. Das mag zwar nicht so einfach sein, das heißt dann oft in einer Gemeinde, als menschelt halt. Das stimmt natürlich, aber Gott möchte es. Gott möchte es. In einer Gemeinde gibt es natürlich oft Jugendkreise, Seniorenkreise, gehört jetzt der Herbert auch dazu, oder Mütterkreise. Und alle haben ihre Berechtigung. Jüngere Geschwister haben oft andere Interessen wie Senioren. Sie sehen oft etwas viel lockerer und haben sowieso einen lockeren Umgang miteinander. Aber alle diese Kreise haben hier eine Berechtigung natürlich, weil wir einfach verschieden sind, nicht nur vom Alter her. Zum Beispiel die jüngeren Mütter mit kleinen Kindern, da dreht sich doch meistens alles um Kindererziehung. Und bei älteren Frauen ist das dann oft kein Thema mehr. Die haben es dann abgehakt. Ältere haben auch manche Versammlung schon, manche Erfahrung gemacht. Gute und weniger gute. Positive oder negative. Ältere Menschen haben oft Enttäuschungen erlebt oder Krankheiten erlebt, haben schon Schmerz und Trauer erlebt. Und solche Erfahrungen, die prägen einen. Man wird vorsichtiger, man wird ängstlicher im Alter und manchmal wird man sogar stur und lässt sich dann nicht mehr so viel sagen. Und bei allem sollen wir Älteren aber nicht vergessen, dass wir auch einmal jung waren und auch manche Flausen im Kopf hatten. Oder anders gesagt, wir alle, die Jungen und die Alten, wir sollen uns mit Liebe, mit Respekt und Annahme begegnen. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen, heißt es im Römerbrief, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und damit können wir so etwas schaffen. Denn nur so bleibt die Gemeinde gesund. Denn gesunde Gemeinde resultiert eigentlich aus gesunder Lehre und andererseits mit einem gesunden Miteinander in Liebe, Respekt und Annahme. Die übrigen Verse vom heutigen Abschnitt, 14 Stück, hat es Paulus einem ganz speziellen Problem gewidmet, einer bestimmten Personengruppe, nämlich den Witwen. Das muss damals zur damaligen Zeit sehr wichtig gewesen sein, dass er hier überhaupt 14 Verse dafür verwendet. Und Gott selbst sagt ja, dass ihm die Witwen am Herz liegen. Er hat immer schon ein besonderes Auge auf solche Frauen. Im 2. Mose heißt es schon, dass den Witwen und den Waisen, hier sind die Waisen auch dabei, dass diese nicht unterdrückt werden dürfen und benachteiligt werden dürfen. Witwen und Waisen waren immer schon das schwächste Glied in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde. Und im 5. Mose sagt er, dass nach der Ernte keine Nachlese gemacht werden darf, damit etwas für die Witwen übrig bleibt. In der damaligen Zeit hatten es Witwen oft sehr schwer. Ich sage jetzt nicht, dass sie es heute leicht haben, aber die Probleme, die sind heute oft ganz anders. Heute verstehen wir in einer Witwe eine Frau, die ihren Mann verloren hat. Aber damals war es mehr. Sie hat ihren Mann verloren und somit auch ihre ganze Sicherheit, ihre ganze Absicherung, ihren ganzen Schutz, ihre ganze Versorgung, ganz besonders in materieller Hinsicht. Da möchte ich euch an Naomi erinnern im Buch Ruth. Elimelech, ihr Mann, ist mit ihr und ihren beiden Söhnen, Machlon und Kilion, nach Moab ausgewandert, weil in Judäa eine Hungersnot war. Und er wollte ja seine Familie versorgen. Nach ein paar Jahren, nach wenigen Jahren, da starb ihr Mann. Und sie war jetzt Witwe. Aber sie hatte Glück, sie hatte noch zwei Söhne. Und diese zwei Söhne, die boten jetzt ihr Sicherheit und Versorgung. Diese nahmen sich moabitische Frauen, die Orpa und die Ruth. Und doch, oh Schreck, auch diese zwei Söhne starben. Jetzt war die Katastrophe perfekt. Jetzt hatten wir auf einen Schlag 3 Witwen. 2 junge, kinderlose und eine ältere ohne Kinder. Eine Katastrophe für diese Frauen. Die 2 Jüngeren konnten ja noch einmal heiraten. Von der Ruth, da wissen wir es ja, dass sie geheiratet hat. Aber für Naomi war salopp gesagt der Zug abgefahren. Sie war jetzt eine wirkliche Witwe, wie oft in dem Textabschnitt ja auch betont wird, und die Rede ist von wirklichen Witwen. Sie war jetzt abgeschnitten von jeder Versorgung, von jeder Absicherung. Und dann zog sie zurück nach Judäa mit der Ruth, mit einer Schwiegertochter, und hoffte, dass sie bei Verwandten in ihrer Sippschaft irgendwo unterkommt, um überhaupt überleben zu können. Und auch im ersten Jahrhundert war die Versorgung der Witwen ein Problem. Es gab ja noch keine Witwenrente oder eine eigene Altersrente oder irgendeine staatliche Absicherung. Die Witwen waren auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen oder schon früh in der ersten Gemeinde in Jerusalem kümmerte sich die Gemeinde um die gläubigen Witwen. Da können wir nachlesen in der Apostelgeschichte im 6. Kapitel. Dort heißt es: In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Hellenisten sind nun Juden, die von der griechischen Kultur geprägt sind. Und deren Witwen fühlten sich übersehen. Und das brachte Unruhe und Unfrieden in die Gemeinde. Und daher wurden, ihr kennt das sicher, die ersten Diakone eingesetzt, um dieses Problem zu lösen, um für Ordnung zu sorgen. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Man könnte jetzt sagen, die Apostel haben eigentlich das erste Sozialsystem eingeführt. Und wie es halt bei Sozialsystemen so ist, sie können auch ausgenutzt werden. Und sie werden auch ausgenutzt. Und das muss hier in Ephesus geschehen sein, bei den jüngeren Witwen. Die ließen sich vielleicht versorgen. Vielleicht dachten sie, warum soll ich mir einen Mann noch suchen? Warum soll ich Kinder großziehen? Warum soll ich mir die Arbeit machen? Ich bleibe Witwe und lasse mich von der Gemeinde versorgen. Und dann haben sie Zeit und können herumlaufen von einem Haus ins andere und praktisch tratschen. Genau wie hier Paulus schreibt im Vers 13 über solche Frauen. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig sind und sie reden, was sich nicht gehört. Paulus wollte, dass solche jüngere Witwen wieder heiraten, Kinder bekommen und einen Haushalt führen. Wie er schreibt im Vers 14, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Wenn einem langweilig ist, dann kommen oft oder können einem dumme Gedanken kommen. Oder ein anderes Sprichwort sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. So etwas können wir auch schon beim König David beobachten, als er nicht mit seinen Kriegern in den Krieg zog, sondern am Abend langweilig und müßig auf seiner Dachterrasse herum spazierte und nichts anderes zu tun hatte, als wie fremde Frauen beim Waschen zu beobachten. Was daraus dann schlussendlich heraus resultierte, wissen wir ja, Ehebruch und Mord. Und hier sollte Timotheus ganz energisch einschreiten, dass hier alles seine Ordnung hat. Aber was ist jetzt mit wirklichen Witwen und vereinsamten Witwen, die ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen? Da sollen als erstes die eigenen Hausgenossen, also die Kinder und Enkelkinder, herhalten und für sorgen. Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Die eigenen Familienangehörigen sollen für ihre verwitweten Mütter oder Großmütter sorgen, damit die Gemeinde nicht belastet wird. Das ist eine oberste Pflicht der Familie oder des Familienverbandes. Erst wenn das nicht mehr möglich ist, wenn keine Verwandtschaft mehr da ist oder die Verwandtschaft die Versorgung verweigert. Ich kann mir das gut vorstellen, in einer jüdischen Familie, wenn eine Frau oder eine Witwe gläubig wird und an Jesus glaubt und die übrigen nicht, dass sie sagen, warum sollen wir für dich sorgen? Jesus soll für dich sorgen, also im Sinne von lästern. Ich kann mir das gut vorstellen, dass solche Frauen in eine große Not kommen. Wir wissen auch, dass der Glaube einen Keil auch in Familien hineinbringen kann. Dass ein Teil glaubt und der andere Teil glaubt nicht und dass hier kein Zusammenleben mehr möglich ist oder schwer möglich ist. Wenn sie also alleinstehend und wirklich eine Witwe ist und als solche anerkannt ist und ihre ganze Hoffnung auf Gott setzt, dann ist die Gemeinde oder war damals die Gemeinde für ihre Versorgung zuständig. Es sind die Verse 9 und 10 interessant. Da ist von einer Liste die Rede. Da heißt es, eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich zu jedem guten Werk gewidmet hat. Ja, was ist jetzt mit Witwen, die 55 Jahre sind? Oder 58 oder 59? Fallen die jetzt durch den Rost? Werden die nicht versorgt? Das kann so nicht gemeint sein. Ich vermute nun, vielleicht gibt es noch eine andere Auslegung, ich weiß es nicht, ich vermute nun, dass es sich hier um Witwen handelt, die aktiv im Gemeindedienst standen. Die also diakonische Aufgaben wahrnahmen. Im dritten Kapitel zum Beispiel heißt es, ein Diakon soll Mann einer Frau sein. Und hier heißt es bei den Witwen, die in die Liste eingetragen werden, sie soll die Frau eines Mannes sein. Also ich vermute, dass hier es sich um Witwen handelt, die aktiv im Gemeindedienst waren. Und da haben wir ein Beispiel dafür im Römerbrief. Im Römer 16 schreibt Paulus, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea war oder ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Phoebe stand jetzt also im Dienst der Gemeinde. Vielleicht war sie verwitwet, ich weiß es nicht. Vielleicht war sie zu alt, um nochmal zu heiraten. Sie kümmerte sich auf alle Fälle jetzt um Gemeindeaufgaben und Gemeindeangelegenheiten. Sie war eigentlich eine Diakonisse, sagt man, glaube ich. Und wenn jemand heute in der Gemeinde angestellt ist, egal ob vollzeitlich oder teilzeitlich, so werden mit dem Lohn automatisch auch Pensionsversicherungsbeiträge einbezahlt, damit die betreffende Person einmal später in der Pension auch eine finanzielle Unterstützung hat in ihrer Rente. Darum glaube ich, dass eine solche Witwe, die in die Liste eingetragen wird, eine war, die im Dienst in der Gemeinde stand und vielleicht, wenn sie dann den Dienst nicht mehr so ausüben konnte oder gar nicht mehr, dass sie weiß, sie wird dann von der Gemeinde versorgt. Die Gemeinde sorgt im Alter für sie. Nun leben wir im 21. Jahrhundert und wir haben ja bei uns ein gutes staatliches Sozialsystem. Im Normalfall hat eine Witwe eine Rente, eine Witwenrente oder eine eigene Altersrente. Sie hat ein Dach über dem Kopf und sie ist mehr oder weniger finanziell abgesichert. Können wir jetzt die Bibel zumachen und sagen, das betrifft jetzt uns nicht mehr, das hat für damals gegolten? Ich glaube nicht, dass wir das dürfen. Auch dieser Abschnitt will uns etwas sagen. Heute sind natürlich die Probleme ganz anders gelagert. Statt in finanzieller Not ist eine Witwe vielleicht heute in ihrer Traurigkeit allein. Sie braucht Trost, sie braucht Zuspruch oder einfach nur Gemeinschaft. Oder sie braucht eine ganz praktische Hilfe. Und wenn es nur das Auswechseln einer Glühbirne ist, die sie nicht mehr erreicht. Oder sie bringt die Vorhänge nicht mehr herunter zum Waschen, weil sie so hoch sind. Sie braucht praktische Hilfe. Und wir als Gemeinde müssen uns überlegen, wie können wir Witwen und auch ältere, alleinstehende Personen, die möchte ich jetzt mit einschließen, wie können wir ihnen Hilfe und Gemeinschaft anbieten. Sie gehören genauso zur Gemeinde wie jüngere Geschwister. Alte und Junge gehören zusammen in der Gemeinde und sie sollen gegenseitig dafür da sein. Die Älteren für die Jüngeren und die Jüngeren genauso für die Älteren. Und alles in der Liebe Jesu mit dem nötigen Respekt in der gegenteiligen Annahme. Jetzt habe ich, und das ist euch vielleicht aufgefallen, in den letzten Minuten oft gesagt, sollen. Timotheus soll und wir sollen und die Gemeinde soll und so weiter. Und da stellt sich die Frage, schaffen wir überhaupt diese Anforderung? Oder sind wir hoffnungslos überfordert mit der gegenseitigen Hilfe? Weil vielleicht unsere eigenen Probleme so groß sind und unsere viele Arbeit, die uns beschäftigt, uns total vereinnimmt. Schaffen wir das überhaupt? Dass die Alten für die Jungen da sind und die Jungen für die Alten. Und ich glaube, Paulus gibt im Brief an die Epheser hier einen Weg, den man einschlagen soll. Schon wieder soll. Epheser 4 schreibt er, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe erträgt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Jesus hat durch seinen Opfertod am Kreuz erst die Voraussetzung geschaffen, dass diese Einheit überhaupt möglich ist. Er ist der Erste einer neuen Schöpfung. Und man könnte eigentlich sagen, dass am Kreuz die Geburtsstunde der neuen Schöpfung war. Und wir gehören alle zu dieser Schöpfung dazu, zu der neuen Schöpfung, durch den Glauben an Jesus Christus. Er selbst hat durch den Heiligen Geist diese Einheit vollbracht und diese Einheit geschaffen. Und an dieser Einheit gilt es festzuhalten. Wir sollen uns bemühen, die Einheit zu bewahren. Das heißt nirgends, wir sollen diese Einheit machen, durch Organisation und so weiter. Nein, wir sollen bemüht sein, diese Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Nicht wir selbst müssen Einheit und Frieden machen, sondern das hat schon Jesus gewirkt. Wir müssen es bewahren. Die Einheit der Gemeinde zwischen Jung und Alt und Jung, zwischen Ledigen und Verheirateten, zwischen Alleinstehenden und Verwitweten. Diese gilt es zu bewahren. Wie es auch weiter heißt im Epheser dann 4,4, ein Leib, ein Geist. Wir sind ein Leib in einem Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung. Wir haben alle zusammen die gleiche Hoffnung. Wir haben alle zusammen die gleiche Hoffnung. Berufen zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, wir haben alle denselben Herrn. Ein Glaube, wir glauben alle an denselben Herrn. Eine Taufe, wir sind alle auf Jesus Christus getauft. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in allen. Das gilt es zu bewahren. Und dann klappt das Miteinander in der Gemeinde. Dann können Spannungen, die entstehen, gelöst werden in dieser Einheit in Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, schenk uns Gnade, dass wir diese Einheit erkennen, die du uns schenkst, die du gemacht hast, dass wir sie bewahren als kostbares Gut. Schenk uns den Blick, dass Familien mit Kindern genauso zur Gemeinde gehören wie alte, alleinstehende Männer und Frauen. Schenk uns hier den Blick, dass wir alle ein Leib sind in dir. Wir sind dein Leib. Jeder von uns ist ein Glied, ganz unterschiedlich. Wir gehören zu diesem Hause Gottes, zu dem einen Haushalt, zu der einen Gemeinde, die der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Schenk uns hier gemeinsam geöffnete Augen, dass wir das erkennen können und dass wir das festhalten können, bewahren können. Ja, danke, Herr Jesus, für deine Güte und deine Gnade. Amen.